glauben, ohne gerettet zu sein. Auf der einen Seite waren das Begegnungen alltäglich, allgegenwärtig mit Menschen, die uns Tag ein, Tag aus begleiten. Auf der einen Seite so einmalige Begebenheiten, die auftauchen und wo man sich fragt, was war das denn jetzt? Wie passt das in mein christliches Weltbild eines gottzentrierten Lebens? Zum Beispiel las ich wahllos Texte, die im Browser bei mir morgens aufploppen, und ich musste mich fragen, was treibt euch Autoren an, solche Texte zu schreiben? Aus diesen Perspektiven das Leben zu betrachten. Die Klimakrise, warum Fischer in Indonesien um ihre Existenz kämpfen und wie eine Mikroplastikinsel unsere Versorgung gefährdet. Ich bekam E-Mails. E-Mails mit neuesten politischen Entwicklungen, zum Beispiel zum Thema Geschlechterauswahl. Welche Rechte haben ihre Kinder? Und fragte mich, und nun? Welcher Seele bringt es wirklich Frieden und bringt es wirklich weiter, wenn ich gerichtlich ab 12 Jahren Anspruch darauf habe, einmal im Jahr mein Geschlecht aus 150 Optionen wählen zu können? Ich verfolgte politische Entwicklungen, dass eine Expertenkommission vorschlägt, dass Abtreibungen bis zur 12. Woche ein Grundrecht werden sollte, sitze aber eigentlich in der Arztpraxis und vor mir ein Stapel mit Flyern eines renommierten Kinderwunschzentrums. Zu guter Letzt fahre ich mit einem Arbeitskollegen LKW quer durchs Fichtelgebirge und wir kommen so auf die Themen, die uns umhertreiben. Ja, wie schlecht doch alles ist und die Kriege und die Inflation und die Amerikaner und der Neid und das Kapital und dass keiner seine eigenen Taschen voll genug bekommt und wie eines runterziehen kann. Und ich bete in diesem Augenblick darum, dass ich jetzt irgendwie richtige Worte finde. Und ich sage, ey, weißt du, mich wundert das alles gar nicht so richtig. Erstens ticken wir doch alle so. Neidisch, egoistisch, auf uns selbst bedacht. Biblisch heißt es Sünde. Und zweitens, ich glaube fest an die Bibel, die das als Sünde definiert und an deren Weltanschauung und an deren Versprechen für die Zukunft. Und so brauche ich mich eigentlich nicht wirklich zu wundern, wohin die Reise weitergeht mit uns und der Welt und Gottes Schöpfung. Er erklärt mir, dass er natürlich daran glaubt, dass es da einen Gott gibt, geben müsste, geben könnte, da war ich nicht so ganz sicher, aber sich halt damit schwer tut, dass jemand von da oben in sein publiges Leben wirklich eingreifen könnte oder präsent sein sollte. Und wenn ich die Predigt von heute ein bisschen spoiler, so wie der Alfred vorhin, dann geht es um Pfingsten. Und dass da der Heilige Geist ganz, ganz sicher in unser Gewissen hineinarbeitet und Gott damit präsent ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, LKW-Fahrt zu Ende, Arbeitstag zu Ende, ich bin zu Hause. Kurze Nachricht. Ja, hier nochmal ganz kurz Songtext meiner Lieblingsband. Ich lese es so durch, dachte mir, nee, das YouTube-Video schaue ich mir jetzt nicht an. Der Text reicht mir eigentlich und das heißt da eine Zeile. Die Zeit ist noch nicht reif zu sterben, komm, steh auf. Dein Leben wird ja noch nicht genommen, es ist noch nicht dein Tag. Solange du dein Leben noch führst, dann geht es ein Stück weiter und es geht weiter. Es liegt in Gottes Hand, wir sehen uns wieder im Reich des Himmels. Was denn jetzt? Liegt jetzt in meiner Hand, mein Leben mich führt oder liegt jetzt in Gottes Hand? Kann ich nicht entscheiden in dem Lied? Zwei Teile auseinander, zwei verschiedene Aussagen. Und ich schrieb ihm zurück und sagte, ja, es ist richtig. Es liegt in Gottes Hand. Aber ob du in das Reich des Himmels kommst, wird alleine davon abhängen, ob die Notwendigkeit von Jesus und seinem Tod am Kreuz, der unser, dein und mein sündiges Leben reinmacht, für diese heilige Gegenwart Gottes, ihm gegenübertreten zu können, ob das für dich eine reale Notwendigkeit darstellt oder nicht. Jesus sagt selbst von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Keine Reaktion mehr. Warum erzähle ich euch das alles? Es sind Dinge, die mich einfach die letzten Wochen getroffen haben, beschäftigt haben. Und manchmal glaube ich, dass wir durch unseren Alltag genauso durchsappen. Wir treffen uns mit Leuten, wir begegnen Leuten, die in einer Krise stecken. Ey, oder die voller Freude sind, deren Kinder konfirmieren oder ihr Glück bei einem Motivationsguru suchen. Aber Gott spielt eine nebengeordnete Rolle. Dass Leute an Gott glauben, so irgendwie, so ohne gerettet zu sein, das ist relativ weit verbreitet. Und so richtig präsent ist er uns das? Ist Gottes Gegenwart dir und mir so richtig präsent? Naja, vielleicht früh zur stillen halben Sekunde? Oder abends, wenn wir am Kinderbett stehen, mit dem ein Gebet sprechen? Naja gut, klar, natürlich, im Hauskreis, sonntags zum Gottesdienst, in der Jungschar am Freitag. Aber was ist dazwischen? Ich erlebe es leider immer und immer und immer wieder, dass alles andere wesentlich wichtiger im Leben ist als die Beziehung zu Gott. Das Einstehen für ihn, das ihn verherrlichen. Und wenn? Naja, dann oft mit etwas Relativität. Um ja nicht anzuecken. Damit es nicht unbequem für mich wird bei Kollegen oder bei den Nachbarn. Und dann gibt es Platz. Platz und Raum für Götzen, für keinen Lebensstil nach Gottes gutem Plan. Ich möchte euch ganz kurz Zeit geben in diese Richtung. Hopp. Oder auch nicht, dann dürft ihr drücken. Das war das bitte, mit dem Einschalten. Jawohl, genau. Dann bleiben wir da. Und möchte euch bitten, mal ganz kurz innezuhalten mit der Frage, wo stehe ich im Konflikt mit meiner Umwelt und Gott? Gerade vielleicht jetzt in der Zeit, es war Fastenzeit, es war Ostern, jetzt ist Pfingsten, das sind ja alles eigentlich hohe Feiertage, die wir feiern durften. Und ich gebe euch ganz kurz Stille und Raum, euch mal selbst zu reflektieren. Mensch, trifft mich davon vielleicht irgendwo irgendwas. Keine Ahnung, wie es dir geht, wie du dein Leben als Christ oder als Suchender oder als Christus Ablehnender lebst. Aber diese Diskrepanz, die mir hier begegnet, diese zwei Welten, die hier ständig aufeinander aufprallen, in einer Welt, die nicht nach Gott fragt und oft darüber jammert, und Gottes biblische Wahrheit, möchte ich heute versuchen, aus meiner Perspektive ein bisschen näher greifbar zu machen. Und wie es so führte, haben wir heute das Pfingstfest. Wir können in der Bibel nachlesen, was für eine Wirkung Gottes Heiliger Geist auf uns hat und wie elementar das ist. Es bringt hier Gottes Übernatürlichkeit, seine Versprechen und unser menschliches Dasein in Einklang, wenn man Einklang hier in Zusammenhang bringen möchte. Ich meine, dass das Grundprinzip der Pfingstgeschichte euch allen ja wahrscheinlich oder vielleicht so ungefähr geläufig ist. Es sind die Jünger versammelt in ihrem Haus in Apostelgeschichte 2 und auf einmal kommt ein Brausen und Feuerflammen kommen vom Himmel. Gott spricht zu ihnen, der Heilige Geist kommt auf sie nieder. Und viele fragen sich, was ist da los? Keine Angst, ich feuer mir das weit genug weg, ich habe das vorher ausgemessen. Und die kommen aus dem Haus raus, sprechen in verschiedenen Sprachen, können wir nachlesen. Und die Leute außenrum, die Juden hauptsächlich, die da versammelt sind, denken sich, haben die gesoffen? Was soll das? Ihr redet doch vollkommenen Quatsch. Und dann stellt sich Petrus vor die gesammelte Mannschaft und es wird still. Er hatte gerade den Heiligen Geist empfangen, nimmt die Bibel nicht in die Hand. Denn damals war das alles verankert. Es war Wissen, was vorhanden war bei den Juden. Er zitiert den Prophet Joel. Prophet Joel, ein Typ, der 800 Jahre vor Petrus gelebt hat, vor dieser momentanen Situation, zitiert ihn und sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das, was er erleben durfte, ist für jedermann frei. Man darf sich dafür entscheiden. Und er dachte es sich nicht gerade erst aus, sondern es war die Wahrheit, die Petrus hier erzählte, die schon mindestens 800 Jahre alt ist. Gott ist so souverän und so treu, dass er das, was er verspricht, auch Wirklichkeit werden lässt. Und wir gucken jetzt rein, wie es danach weitergeht. Die Menschenmenge war still, lauschten Petrus und wir schlagen auf Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 37. Ihr könnt hier vorne mitlesen oder in eurer eigenen Bibel. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen, durch die Hände des Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott aber auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle hier Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat vor dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deinen Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Soweit mal der Textabschnitt hier aus dieser Rede des Petrus an das Volk, was um sie herum stand. Drei Punkte dazu wollen wir uns anschauen. Der Titel heute lautet ja, ich kann an Gott glauben, ohne gerettet zu sein. Nummer eins, Jesus, der Sohn Gottes, der von Gott beglaubigt wurde. Punkt Nummer zwei, Glauben, ein Problem, das damals wie heute aktuell zu sein scheint. Und drittens, gerettet, Messias, der Retter, war da. Wir gehen zu erstens. Zuallererst müssen wir hier nochmal ganz klar klarstellen, um was es hier geht. Die Menschenmenge, vornehmlich Juden, die zusammengekommen waren in Jerusalem, die Christus als ihren Messias, ihren Erlöser und Befreier nicht anerkannten, die waren scharf drauf. Die waren scharf drauf, die Apostel zu jagen, zu verfolgen. Petrus macht ihnen aber klar, dass das mit dem Feuer und dem Wind und dieser Sprachverwirrung, was gerade war, wichtig ist und nicht einfach unter den Tisch gekehrt, gefallen lassen werden kann und in den Teppich gekehrt werden kann. Er lässt nicht locker, ihnen zu erklären, dass sie eigentlich exakt wissen müssten, was hier gerade passiert war. Denn sie als Juden waren doch die, die die Tora, die Anfänge der Bibel und die Prophetenbücher in- und auswendig kannten. Und so, aufgrund des Joel-Zitats, mit dem Rückblick noch auf König Davids Aussagen, hätten wissen müssen, wer Jesus am Kreuz wirklich war. Aber sie schnallen es nicht. Und so führt Petrus ganz klar auf, dass Jesus Gottes Sohn war. An Gott gab es hier keine Zweifel. Das war in diesem Moment die einzige gemeinsame Grundlage, die sie treffen konnten. Petrus, ist es wichtig, dass hier verstanden wird, damals wie heute, dass Jesus am Kreuz kein Zufallsopfer war, kein Bauernopfer, sondern Gottes Sohn, der mit allen göttlichen Gaben ausgerüstet war. Und so lesen wir das hier in Vers 22, dass er durch Kräfte, Wunder und Zeichen beglaubigt wurde. Wo oder wie werden heute Dinge beglaubigt? Wichtige Dokumente werden vor einem Notar vorgetragen und dieser beglaubigt diese dann. Eine Ehe wird beglaubigt geschlossen, es wird besiegelt, es wird Dokumenten echt bezeugt. Und genau so hat sich Jesus gezeigt. Als wahrer Gott wurde Jesus beglaubigt. In Matthäus 11 können wir von seinen Taten lesen, dass er dem Johannes, dem Täufer, hat ausrichten lassen, dass Blinde sehend und Lahme gehend sein werden. In Lukas 7, Vers 20 dürfen wir davon lesen, wie er dann real Kranke körperlich und psychisch heilte. In Johannes 3 kommt Nikodemus als Rabbiner zu ihm und erkennt nach dieser Unterredung hier und sagt, niemand kann diese Zeichen tun, wie du sie tust, es sei denn, du bist von Gott. Was für ein Zeugnis. In Johannes 5 und 8 dürfen wir lesen, dass Jesus hier von sich selbst bezeugt wird, dass er nichts tun könnte, würde es Gott ihm nicht zugestehen. Und so verdeutlicht hier Petrus, dass Jesus, der Sohn Gottes, auferstanden ist. Dass er nicht im Grab blieb, nicht in der Macht des Todes gefangen war, sondern diesen Tod überwunden hat und damit ein für allemal den Weg, der damals zu Gott verschlossen werden musste, wieder freigemacht hat. Dass der Zugang für uns Menschen nach dem Sündenfall hiermit wieder geöffnet war. Wenn wir also die Bibel, ob mit oder ohne Flammen, ernst nehmen, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass Jesus Gott war. Oder anders gesagt, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Wer hier noch Zweifel hat oder Fragen hat, kommt gerne auf uns zu. Fragt nach, ob am Infopoint vorne, ob bei den Ältesten, ob bei Personen aus der Gemeinde, die euch vertraut sein. Fragt nach, forscht nach, bohrt nach und fragt, wie kann das sein? Was könnt ihr da, wie könnt ihr das erzählen? Wie könnt ihr das behaupten? Und ich glaube, wir kommen in ein interessantes Gespräch. Ich habe dann auf der Website mal das Predigtarchiv durchstöbert und wollte jetzt ganz schlau euch hier eine Predigt wärmstens empfehlen zum Nachlesen. Oder hören besser gesagt, aber ich muss euch enttäuschen, ich konnte mich nicht für einen entscheiden. Es lohnt sich, da reinzuschauen und nachzuhören. Petrus steigt jetzt tiefer ein. Er hat nochmal die Grundlage gesetzt und nochmal ganz klar gemacht, wie es vom Alten Testament her für euch, liebe Juden, die ihr versammelt seid, eigentlich klar sein müsste. Und nimmt David her, zitiert David aus dem Psalm 16 und verdeutlicht, dass der Tod Jesu als Opfertod zwingend notwendig war. Als Machtinstrument damit der Teufel besiegt wurde. Das Totenreich als Endstation hat Jesus nämlich nicht gefangen halten können, nicht in seinen Bann ziehen können, sondern es wurde hier der Weg des Lebens aufgezeigt. Das lesen wir in den Versen 29 und 31. Nochmal hier nach. Dass die Juden überzeugen, dass das, was sie gesehen haben, real ist. Diese Brücke wird ganz klar geschlagen und gebaut, dass der Psalm sich nicht um David gedreht hat, sondern der klare Bezug zu Jesus ist. Hat er, Vers 31, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht vom Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Und auch hier dürfen wir wiedererkennen, wann hat König David ungefähr gelebt, regiert, gewirkt? Ganz grob. Eine Idee? Circa 1000 vor Christus. Joel war 800 vor Christus, König David 1000 vor Christus. Und wir sehen wieder, es ist alles in der Weltgeschichte chronologisch aufgebaut. Gott ist treu, souverän. Was er verspricht, wird passieren. Und wir können zu Punkt 2 kommen. Glauben, ein Problem damals wie heute. Petrus steht vor dieser Menschenmenge. Die haben die gewetzten Messer quasi. Und er merkt, schön und gut. Ich kann historisch argumentieren, versuchen zu beweisen, so viel ich will. Aber das, was hier geschieht, dass das real ist und nicht Fiktion, das wollen sie nicht ganz verstehen. Und er nimmt nochmal Anlauf und sagt, wir sind alle Zeugen. Ich selbst stand dabei. Ich stand daneben, als er gefangen worden ist. Es sind Informationen aus erster Hand, die ich euch geben kann. Er versucht, Glaubwürdigkeit zu erlangen. Er steht dieser riesigen Skepsis gegenüber. Er hat gesehen, wie Jesus verurteilt worden ist. Er war in dieser Nacht- und Nebelaktion dabei. Er war der, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und er war dabei, als Jesus am Kreuz starb. Er war der, der Jesus als den Auferstandenen wieder mit getroffen hat. Und schreibt hier in Vers 32 nochmal, er war nicht mehr tot, er war wieder lebendig, wie er von den Toten auferstanden war. Sie sahen ihn, wie Vers 34, wie Jesus an Himmelfahrt emporgehoben wurde. Das ist der Feiertag, den wir vor 2 Wochen gefeiert haben. Und die Engel sprachen, so wie ihr ihn habt gehen sehen, wird er eines Tages wiederkommen. Das ist hier nur ein Kapitel vorher. Petrus sagt, ich war dabei. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und wir heute? So aufgeklärt? So abgeklärt? So wissenschaftlich? Sind wir nicht dafür, einfach viel zu rational an sowas zu glauben, dass da jemand in den Himmel fährt und dann Feuerzungen wiederkommen? Nee. Viel leichter fällt uns an Deepfake-TikTok-Videos zu glauben, als ernsthaft darüber nachzudenken, wo ich herkomme, warum ich bin und wozu ich bin und wo ich hingehe. Lieber glauben wir an eine Evolutionstheorie und an das Gute im Menschen, als uns selbst mal zu hinterfragen, was aus meinem Herzen eigentlich Gutes kommt, ja, so neben all dem Egoismus und Neid und Zorn und Wut und Lästerung und Unehrlichkeit und so Halbwahrheiten und ein bisschen Steuerhinterziehung. Es wäre zu leicht für uns, in die Bibel zu schauen und darin zu lesen. Das, was wir gelesen haben, vielleicht irgendwie im Ansatz versuchen zu verstehen, ist es für uns wirklich zu leicht, danach mal zu leben, mal rauszugehen und einfach nur zu beobachten, was von dieser Wahrheit sich in unserem Leben wirklich bewahrheiten könnte? Ich glaube, das wäre eine ganze Menge. Und ich kann jedem die Angst nehmen, weil wir brauchen dazu keine empirischen Studien. Wir brauchen dazu keinen IQ von 101 plus X. Ich brauche dazu lediglich Mut und Zeit. Mut und vielleicht etwas Zeit. Mut, um diese Frage, ob die Bibel und Gott und Jesus und der Heilige Geist für mein Leben eine Bewandtnis hat, zuzulassen. Diesen Mut brauche ich und ich brauche ein bisschen Zeit, um dieser Frage nachzugehen. Noch bevor Jesus an Himmelfahrt die Erde verließ, versprach er in der Vollmacht Gottes in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jupp. Gleich sind wir soweit. Jetzt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein. Ja, dieser Glaube, ein Problem damals wie heute, schaffen wir es, über diesen Schatten zu springen, an was zu glauben, was ja vielleicht unserem naturwissenschaftlichen Dasein etwas widerspricht. Ich glaube manchmal, es widerspricht sich nicht, es ergänzt sich vielmehr. Und wir haben dieses Versprechen, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt und wir Zeugen sein werden. Dieses Zeugnis trugen die Apostel von damals bis heute. Sie glaubten daran. Alles, was sie mit Jesus in den letzten 30 Jahren dort erlebt hatten, konnte doch jetzt nicht einfach vorbei sein, futsch sein, aus sein, wertlos sein. Nein, sie vertrauten auf seine Worte. Wir haben heute unendlich viele Möglichkeiten, viel, viel mehr als die damals, diese Zeugnisse zu lesen, zu hören, zu erleben. Lesen in der Bibel, in den vielen guten Begleitbüchern, hören in Predigten, in Vorträgen, in persönlichen Gesprächen, erleben in Treffen mit gläubigen Christen und ganz persönlich in einer lebendigen Beziehung mit ihm. Wir haben hier, eins zurück, wo ist es? Weg, da. Apostelgeschichte 2, Vers 36 war hier der Abschluss von diesem Punkt 2. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, weil sie Zeugen waren, weil sie live dabei waren, weil sie davon erzählen konnten. So sollen alle mit Gewissheit erkennen. Und das geht nahtlos über in Punkt 3, denn der Satz, der Vers geht hier ja weiter. Gerettet, Messias, der Retter war da, ist Punkt 3. Sie sollen das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Nochmal. Dass Gott Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Mein Statement war vorhin, ich kann an Gott glauben, ohne gerettet zu sein. Okay, ich gehe mit jedem mit, der bisher verstehen kann, dass es irgendwie einen Gott geben wird, kann, soll. Einen Jesus auch. Okay? Und am Pfingsten das Ganze mit dem Heiligen Geist und dem Fortgang der Jünger sich so oder so ähnlich zugetragen haben wird. Vielleicht kann ich da auch dran glauben, weil es Sinn macht. Aber was soll das mit dieser Errettung? Ich bin doch kein Nichtschwimmer, der gerade über Bord gegangen ist und nach dem Rettungsring schreit. Ich bin doch noch bei Bewusstsein und hängt gerade nicht in einem Seil über einem Abgrund. Ich bin auch nicht in meinem PKW zusammengequetscht vor einem Baum eingeklemmt. Wieso brauche ich Rettung? Warum brauche ich? Warum brauchst du? Warum brauchen sie Rettung? Wir lesen hier, dass Gott ihn zum Christus gemacht hat. Jesus ist hier der Name Programm. Jesus zum Christus. Jesus, der Herr, ist Heil. Der Herr bringt Rettung. Christus ist der Messias, der Gesalbte, der Erwählte, der als König Anerkannte. Im Namen von Jesus Christus steckt genau diese Errettung drinnen. Er ist der Erlöser, der Befreier, der Retter der Juden, der Menschheit von ihrer Trennung von Gott. Soweit mal die Namensherleitung, aber wie kann ich das verstehen? Ganz einfach. Und nehmt es mir nicht krumm oder übel, aber ich habe in der Kinderbibel nachgeschlagen. Wir lesen die gerade daheim, haben wieder vorne angefangen und ich habe mir gedacht, wer kann einfachere Worte für so eine klare Botschaft finden als die Autoren der Kinderbibel? Schöpfung. Menschen, Ruhetag, Sündenfall. Da steht ganz einfach drin, in der Mitte des Garten Edens standen zwei Bäume. Der eine hieß Baum des Lebens, der andere Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von diesem Baum durfte niemand essen. Gott hatte es verboten. Wenn du von diesem Baum essen wirst, musst du sterben, weil du dann so sein willst wie ich, hatte Gott zu Adam gesagt. Die Schlange behauptete, das stimmt doch nicht. Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet so sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Sie aßen davon. Plötzlich verstanden sie wirklich, was das Böse ist. Das ist, wenn man Gott nicht gehorcht, dann kann man nicht mehr froh sein. Die Menschen waren noch nie traurig gewesen, aber jetzt wurden sie sehr traurig. Sie hatten noch nie Angst gehabt. Aber jetzt fürchteten sie sich vor Gottes Strafe. Die Menschen merkten immer mehr, wie schlimm das Böse war. Das war das Schlimmste, das jemals auf der Erde passiert war. Aber Gott liebte die Menschen immer noch. Er wollte sie von dem Bösen retten und wieder mit den Menschen reden können. Die Menschen sollten ihn wieder lieben und Gemeinschaft mit ihm haben. Ganz einfach, ganz klar auf den Punkt gebracht, ist das der Grund, warum wir alle bis heute immer noch Rettung brauchen. Weil wir alle ständig sein wollen wie Gott. Weil wir uns alle ständig hinters Licht führen lassen und dem Ungehorsam unserem Schöpfergott gegenüber freien Lauf lassen. Wir gehorchen Gott in so vielem nicht. Uns selbst nicht so wichtig nehmen. Unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Zorn und Neid runterschlucken. Die Liste ist beliebig lang. Aber Gott lässt uns in diesem Sumpf nicht einfach alleine hängen. Nein, er verspricht, Zitat Kinderbibel, ihr werdet Kinder bekommen und Nachkommen haben und einer wird von diesen Nachkommen der Retter sein, der das Böse besiegen wird. Was für eine Hoffnung. Was für eine Zusage von ganz vom Anfang an. Wer eine Bibel hat, das sind die ersten 3-4 Seiten. Da steht das. In Johannes, in Kapitel 3, gibt es die Geschichte von Nikodemus, der genau das nicht so ganz versteht. Wer dazu mehr hören und wissen will, kann sich die Predigt von Immanuel Kühnlein aus Februar 22 anhören, der das genau behandelt. Ich möchte hier auf die beiden letzten Verse eingehen, wo es dann zu dieser Erkenntnis kommt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Zwei ganz, ganz starke Verse, die das Evangelium, die diese gute Botschaft in allen Kernfragen auf den Punkt bringen und für uns verständlich machen. Christus, der Retter, kam, um uns zu retten, nicht zu richten. Vers 36, wir sind kurz vorm Schluss unseres Textes. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, ich habe es oft genug erwähnt, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Werner de Boer, ein Ausleger, schreibt hierzu in seinem Kommentar, ich bin eigentlich immer kein Fan davon, das so zu präsentieren, aber er schreibt hier sehr, sehr krass, jedes Wort in diesem Schlusssatz ist voll Wucht und Wichtigkeit. Es geht um Völkergewissheit, nicht um Annahmen oder Meinungen oder gar um Fantasien aufgeregter Seelen. Diese klare Gewissheit kann keiner von sich weisen. Es geht um völlige Gewissheit und nicht um Annahmen oder Meinungen oder um Fantasien. Es ist die klare Gewissheit, die niemand von sich weisen kann, dass Jesus Christus der Retter ist. Und dann kommt der letzte Vers, 37, Bei manchen von euch wird es schon unter der nächsten Überschrift stehen, aber der ist unheimlich wichtig für uns heute. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Diese Menschenmenge, die da stand, die Juden, die Jünger packen wollten, die Feinde waren, die weghaben wollten, die als Ruhestörer, als Unfriedenstiftende auf dem Kieker hatten. Die Menge, die so skeptisch da war, kapierte auf einmal, sie war entsetzt, sie war empört darüber, so etwas zu behaupten und haben nun erkannt, Gott hält seinen Plan, Gott ist treu. Er hat versprochen, dass wenn er nicht mehr in Persona unter den Menschen weilt, seinen guten Geist zurück oder schicken lassen wird und hat so mit diesem Pfingsttag, mit diesem heutigen Fest, das wir feiern, ein einmaliges Ereignis in der Heilsgeschichte festgesetzt. Für uns, für dich, für mich, für uns als Gemeinde, für die Christenheit auf der ganzen Welt. Dieses durchs Herz dringen könnte auch mit Stechen oder Schneiden übersetzt werden. Es war also ein plötzliches, ein unerwartetes Eintreffen von Erkenntnis, von Verstehen, von dem, was Petrus hier in den letzten Minuten erklärte. Und viele kapierten, oh Mann, wir haben Jesus umgebracht, ans Kreuz genagelt. Wir müssen und dürfen Buße tun. Gott ist gerecht, Gott ist treu, Gott ist zuverlässig. Sein Plan geht auf. Wir hatten drei Punkte. Jesus, der Sohn Gottes, der von Gott beglaubigt wurde. Und ich würde es ergänzen zum Abschluss, dass er auf die Erde kam und ins Totenreich ging und auferstanden ist. Wir haben in Punkt 2 gesehen, Glauben damals wie heute ist von Zeugen bestätigt. Wir haben Grund zu glauben. Wir können glauben und wir dürfen glauben. Drittens, gerettet, Messias, der Retter war da. Ich brauche Rettung und darf diese immer wieder neu erfahren. Wie viele von uns glauben an Gott, ohne wirklich gerettet zu sein? Hier im Haus, draußen an den Bildschirmen, vielleicht auch erst in ein paar Tagen, wenn ihr die Predigt nachhört. Wie oft glaube ich und du vielleicht an einen Schöpfergott, ohne aber bußfertig ihm gegenüberzutreten und meine Überheblichkeit ihm abzulegen? Ich glaube jeden Tag. Und ich sage damit nicht, dass man sich sein Seelenheil, seine Heilsgewissheit zwangsläufig ständig verspielt und irgendwie wieder neu zurückholen muss. Nein, keinesfalls. Aber ich möchte mit dieser provokanten Formulierung uns alle heute in diesem einmaligen Festtag der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen klar machen, so übernatürlich und unglaublich, dass mit Gott und uns Menschen, mit seinem Sohn Jesus am Kreuz als Retter, für uns oftmals so unnahbar und abgespaced erscheint, so treu, so nahbar und so bodenständig ist Gott, ist sein Wort. Und als abschließenden Satz würde ich das euch gerne mitgeben. Wir dürfen jederzeit zu ihm umkehren, Buße tun, unseren Fokus, unser Vertrauen, unsere Zuversicht und Hoffnung, ja unser ganzes Leben mit seinem ganzen Sinn und Bestimmung auf ihn setzen und haben die feste Zuversicht, dass ein guter Geist, das ist, was wir heute feiern, dass sein guter Geist bei uns ist, Tag ein, Tag aus. Ich bin froh, dass ich gerettet an Gott glauben darf, in einer Zeit, die gesellschaftlich, politisch und weltanschaulich herausfordernd ist, und wünsche dir und auch mir diesen Stich ins Herz immer wieder aufs Neue, wie bei der Menschenmenge damals, dass wir erkennen und erleben dürfen, wie herrlich Gott ist.